Expedition Ocean Change mit Arvid Fuchs. Abenteuer mit Tiefgang zwischen Arktis und Antarktis. Da sind wir wieder. Herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge, Arvid. Manch einer dachte schon, wir wären verschollen.
Ja, eine ganze Zeit lang, nicht? Fast 4 Wochen haben wir gesehen. Moin, moin.
Moin, Arvid. Schön, dich zu hören. Schön, dich zu sehen. Das war uns beiden gar nicht so bewusst, dass es diese Pause geben würde, weil erst hat Arvid sich in der Weltgeschichte rumgetrieben, dann war ich unterwegs, dann war Arvid wieder auf Vortragsreise. Irgendwie passt es nicht.
Nee, irgendwie ist die Zeit wie im Fluch vergangen, das stimmt.
Ja. Dir geht's gut? Wie geht's der, sehe ich? Wie geht's der Dagmar?
Ja, die Dagmar ist eigentlich in guten Händen, muss ich sagen. Also, wo ich unterwegs gewesen bin, sind einige aus der Crew immer wieder da gewesen und haben gearbeitet. Also, wir haben ja erstmal den ganzen Sanitärbereich jetzt überholt, also die Klos ausgebaut. Aber nicht nur das, was noch viel aufwendiger ist, die ganzen WC-Leitungen, das sind ja so Schläuche, spezielle Schläuche, die aber sehr steif und zäh sind und die müssen erstmal da zwischen den ganzen Schotten rausgezogen werden und zerstückelt werden. Das ist natürlich nicht alles irgendwie sehr angenehm und so, und dann muss alles gereinigt werden und dann anschließend neue Schläuche eingeführt werden und verlegt und abgelenkt werden, und in der Zwischenzeit sind die Klos alle grundüberholt, also neue Pumpen und alles, was dazu gehört. Das ist aber gut, dass wir es gemacht haben, weil ich glaube, wenn wir es jetzt nicht gemacht hätten, dann hätten wir in dieser Saison irgendwo ein Desaster erlebt. Nichts ist schlimmer als ein verstopftes Klo auf so einem Schiff, und insofern ist jetzt alles neu und chico, und das können wir jetzt abhaken, aber das ist nicht das Einzige. Also wir hatten ja berichtet, also im Maschinenraum ist einiges passiert, und dann wird das Vorschiff jetzt gerade die Decke abgeschliffen und auch die Schotten teilweise. Der Boden wird geölt, also gerade wo das Wetter jetzt noch nicht so prickelnd war, ist gerade unter Federführung von Peter dort sehr viel passiert. Hier sind die immer noch dabei, und ja, und in 2 Wochen werden wir dann ziemlich wieder alles zusammenbauen, weil dann soll ja nachher so am 23., 24. das Schiff in die Werft verholt werden, und bis dahin muss es hier auch zumindest wieder bewohnbar sein, weil dann ja ziemlich permanent auch Crewmitglieder an Bord sein werden.
Unglaublich, was da jetzt schon wieder alles passiert. Und was besonders toll ist, dass man einen Großteil von dem, was du machst und was die Crew macht, inzwischen auch auf Instagram, Facebook, in den sozialen Medien verfolgen kann, weil alle plötzlich immer hochkant filmen, Arvid. Die Klo-Geschichte war ja unglaublich, die konnten wir ja mitverfolgen.
Ja, dank deinen Instruktionen, Bärbel. Also man lernt ja auch noch dazu, auch im Hochalter lernt man noch dazu. Und also es bringt auch einfach viel Spaß. Trotz allem, auch wenn so eine Klo-Demontage nun nicht die schönste Arbeit ist, aber irgendwie darf man den Humor dabei natürlich auch nicht verlieren. Und ich glaube, das kam da auch bei raus, dass alle irgendwie mit Spaß trotz allem bei der Sache sind.
Das ist mit einer der wichtigsten Expeditionsvorbereitungen. Also ein gutes Klo ist doch essentiell für eine gute Stimmung an Bord, oder?
Ja, ein verstopftes Klo sorgt für schlechte Laune, das ist sicher so, ja.
Und nicht nur die Crew filmt, sondern du hast auch gefilmt, denn du hattest in den letzten Wochen ein besonderes Erlebnis. Du warst im Fram-Museum in Oslo. Wie war das für dich?
Ja, die Fram, das ist ja nun schließlich das Polarschiff schlechthin. Also Nansen hat damals seine Polardrift damit gemacht, dann hat, was nicht so bekannt ist, aber der Kapitän Otto Sverdrup eine mehrjährige Expedition in die kanadische Arktis und Nordwestgrönland unternommen, und Amundsen hat sie dann natürlich für seine berühmte Südpol-Expedition verwendet und so weiter. Es ist also wirklich ein sehr weit gereistes Polarschiff, was spektakuläre Expeditionen durchgeführt hat, und klar, wenn man so in der Materie drinsteckt wie ich, dann will man das nicht nur sehen, sondern auch mal anfassen und nach Möglichkeit da auch drauf stehen. Und ja, die Fram habe ich schon, ich weiß vor wie vielen Jahren, Jahrzehnten dort im Museum besucht, weil das für mich natürlich immer so ein Anziehungsmagnet gewesen ist. Also gerade weil mich Fridtjof Nansen als Polarfahrer in einem ganz besonderen Maße fasziniert hat. Also neben Shackleton ist Nansen eigentlich so diese Persönlichkeit, die mich am meisten fasziniert hat Eigentümer. Und die haben jetzt in den letzten Jahren dieses Museum, ich weiß nicht genau, wann sie es gemacht haben, aber komplett überarbeitet. Und das ist jetzt wirklich nicht nur, dass das Schiff da steht, das ist natürlich unverrückbar als Exponat und da und spricht für sich, aber in der ganzen Peripherie dieser Ausstellung haben die also ganz viel gemacht. Das ist so ein bisschen interaktiver und interessanter geworden und visuelle Effekte damit eingebracht. Und das finde ich schon wirklich großartig. Und es ist ja auch nicht nur die Fram dort, sondern man geht durch so einen unterirdischen Tunnel in ein anderes Gebäude rein. Und da steht dann die Jöhr, die ich ja auch schon quasi als Wrack kenne, weil sie vorher lange draußen immer noch lag. Und die hat man auch komplett restauriert und dann eingehaust. Und dort kann man auch an Deck gehen und unter Deck gehen, kann sich alles anschauen. Und das hat mich natürlich auch besonders angesprochen, weil ja wir ja 100 Jahre nach der Jöhr, genau am 100. Geburtstag, waren wir ja auch in diesem Joe Haven, diesem kleinen Ort in der kanadischen Arktis, wo dann dieses 100-jährige Jubiläum zelebriert wurde, und sind auf den Spuren von Amundsen zweimal durch die Passage gefahren. Also das ist natürlich für uns alles irgendwie ganz dicht dran, und insofern ist das nicht einfach nur ein Exponat oder ein spannendes Museum, sondern ja, man lebt das, nicht? Also man steckt da drin, und das hat irgendwie so ja so einen Impact auf einen, den man ganz schwer irgendwie vermitteln kann. Aber jedenfalls ist das etwas, was tief in einen hineingeht.
Wann hast du das erste Mal die Bücher von Nansen gelesen?
Ja, also wir sind ja so eine Familie gewesen, wo es keinen Fernseher gab, aber ganz viele Bücher. Und da standen dann eben auch irgendwie diese Bücher von Nansen. Mein Vater, der auch war auch so ein Lesewurm, Bücherwurm, der auch viel gelesen hat. Und so, und das waren ja Bücher, die nicht für, ich war Jugendlicher. Also ich weiß nicht genau, wie alt ich war, aber das war so nach der Ära Karl May und Lederstrumpf sozusagen. Da fing ich dann an, mich dafür zu interessieren. Aber das waren ja keine Bücher, die für Jugendliche geschrieben waren, sondern Erwachsenenliteratur. Und vor allen Dingen dieser zweite Band von Nansen, ich glaube, das war auch der einzige, der bei uns da stand, der diese Polardrift und auch diese Schlittenexpedition zum Nordpol und die Überwinterung auf Franz Josef Land zum Gegenstand hatte. Ich hatte so das Gefühl, da kannst du zwischen den Zeilen auch lesen. Und das war für mich also wirklich ja das ultimative Abenteuer. Und damals ist, glaube ich, ganz viel in mir passiert auch mit dieser Literatur, dass ich gesagt habe, Mensch, das ist so spannend, das willst du irgendwie auch selbst mal erleben.
Okay, dann ist das ein ganz, ganz erhebendes Gefühl, da an Bord zu stehen. Und
Und das ist ja authentisch, das Schiff, die Fram, nicht? Also unter Deck die Kabinen, man weiß genau, wo Nansen gewohnt hat, wo Sverdrup gewohnt hat und wie sie alle geheißen haben, und die Messe, und wenn du die alten Bilder siehst, die Sitzbank, das Sofa im Salon, das ist noch alles genauso da wie immer. Und das ist wirklich schon ein Stück erlebter Geschichte, wenn man da an Bord unterwegs ist.
Das glaube ich. Was ich sehr eindrucksvoll fand, also das Museum ist ja um das Schiff herum gebaut und es wird eine Sturmfahrt auf die Innenseite des Daches projiziert, und das habt ihr wunderbar gefilmt. Das könnt ihr euch in den sozialen Medien angucken, auf Facebook und auf Instagram. Wie war das, als du das an Bord erlebt hast? Du bist ja selbst erfahrener Seefahrer, du hast das ja schon an Bord der Dagmar Orn erlebt, aber das jetzt auf der Fram zu erleben.
Ja, das ist einfach eine realistische Darstellung, nicht? Also und das macht es so lebendig, wenn du einfach nur ein Schiff so statisch da stehen siehst, dann ist es das eine, aber wenn du an Deck stehst und das ist so aufgebaut, dass du wirklich über die Reling schaust und das Gefühl hast, du bist auf hoher See in der stürmischen Drake-Passage oder oben im Nordpolarmeer irgendwo, so sind die Gegebenheiten, und insofern hat das natürlich nochmal irgendwie eine zusätzliche Wirkung auf das, was die Leute damals geleistet haben und auch was das Schiff geleistet hat.
Super. Wollen wir uns dann weiter um den Nordatlantik kümmern, ja. Arvid? Letztes Mal waren wir ja schon angefangen mit der Überwinterung der Dagmar Orn vom Herbst 2009 bis zum Juni 2010 in einer Bucht nahe Upernavik. Dann schmolz das Eis und ihr konntet wieder ablegen. Wie weit vorher bist du zurückgekommen zum Schiff?
Na, ich war ja auch während der Überwinterung schon dort gewesen, nicht die ganze Zeit, aber in bestimmten Abschnitten war ich da, und dann natürlich wie ich weiß nicht mehr genau, wann ich dort angekommen bin, aber gewiss schon Anfang Mai irgendwie, weil es ja sehr viel zu tun gab an dem Schiff auch. Zu diesem Zeitpunkt hatte man dann ja schon rund um die Uhr Sonnenschein, es wurde nicht mehr dunkel, die Temperatur war moderat und das Eis schmolz dann zusehend. Es schmilzt ja vor allen Dingen nicht nur von oben, man denkt immer, das Eis schmilzt von oben, aber es schmilzt ja von unten, weil das Meerwasser auch wärmer wird und dann wird es immer dünner und irgendwann strahlt das Schiff natürlich auch Wärme ab und deshalb bildet sich dann um den Schiffskörper herum zunächst einmal so ein kleiner Pool, nicht? Wo das Schiff aufschwimmt und dann wird es immer löchriger und irgendwann hat man alle Leinen gelöst, auch die Landtrossen, womit wir das Schiff sicher verteut hatten und irgendwann hatte man den Eindruck, so jetzt kann man es mal versuchen und dann schiebt man die eine oder andere Scholle beiseite und bricht dünneres Eis auf und ist dann plötzlich aus der Bucht raus im offenen Wasser. Das ist dann, das ist wie so ein Befreiungsschlag, nicht? Also das ist diese maritime Wiedergeburt für so ein Schiff einfach auch, nicht? Also es ist ja seiner Mobilität beraubt, wenn es dort im Eis ist. Es ist dann eigentlich eine Behausung. Es ist das Zuhause, was einen sicher durch den Winter bringt, aber es ist nicht mobil. Und in dem Moment, wo man das Eis erstmal so hinter sich lässt, das Wintereis, fängt wieder ein ganz neues Kapitel an. Man merkt plötzlich, auch wenn kein starker Wellengang ist, dass das Schiff sich so bewegt und wiegt im Seegang und das ist etwas Grandioses, nicht? Also das ist einfach wunderschön und wir haben es dann ja nicht so weit gehabt bis in die Siedlung rein und da kannte man ja uns und wusste ja, was wir waren und wurden dort eben auch begrüßt und und dann haben wir letzte Restarbeiten gemacht, das ganze wissenschaftliche Equipment, das war ja unheimlich viel, was damals von den Wissenschaftlern vom Max-Planck-Institut dort an Bord gebracht worden war, das musste alles wieder in so Aluminiumkisten verpackt werden und per Luftfracht auf den Weg geschickt werden und all solche Sachen. Also es gab noch viel zu tun, aber irgendwann ist dann der Punkt, wo man nochmal Frischwasser bunkert und sagt, jetzt geht's los.
Und das fühlt sich dann richtig gut an. Hattet ihr aber eine lange Tour vor euch. Ihr wolltet nach Neufundland.
Ja, wir wollten von dort aus direkt nach Neufundland und es ist Juni, ist ja immer noch relativ früh im Jahr, muss man sagen, also gerade was die kanadische Seite angeht, weil es gibt in der Regel mehr Eis auf der kanadischen Seite als auf der grönländischen Westseite. Das hängt auch mit dem Golfstrom zusammen, der relativ mildes Wasser an der Westküste Grönlands nach Norden schiebt, wohingegen auf der Ostseite der kanadischen Arktis, also der gegenüberliegenden Seite von Grönland, quasi kaltes, eisiges Wasser von Norden herunterströmt, in der Folge eben auch ganz viele Eisberge mit sich bringt, die auch von Grönland mit rübergetrieben sind. Und dann hängt also so eine feste Eismasse meist immer noch vor der Küste Labradors, was ja alles kanadische Arktis und Küste ist. Und deshalb kann man also nicht einfach mal so quer rüberfahren und sagen, wir fahren jetzt nach Kanada und bleiben dort jetzt. Also das geht nicht, weil da eben noch Eis vorliegt. Und deshalb hatten wir eine ziemlich weite Reise von Upernavik so diagonal in südöstliche Richtung rüber, Richtung Neufundland. Und da haben wir auch immer noch Eisberge gehabt, aber eben kein Treibeis mehr.
1400 Seemeilen, 2500 Kilometer.
Ja, das ist die Distanz, die wir damals segeln mussten, ja.
17 Tage nonstop, Tag und Nacht.
Ja, so ist Seefahrt.
Was ist denn dann an Bord los? Ist das einfach, läuft das einfach so ab? So, jetzt hast du Wache, dann haben die Wache oder 17 Tage ist schon lang, oder?
Ja, das ist schon eine lange Etappe gewesen, vor allen Dingen, weil wir auch wirklich noch aufpassen mussten. Also muss man sonst auch, aber besonders auf Eis aufpassen. Vor allen Dingen hat man dort auch sehr viel Nebeltage. Es ist dann auch so nasskalt. Also Grönland hat dann meistens um diese Jahreszeit schon viel Sonnenschein und schönes Wetter auch. Aber je mehr man dann rüberkommt Richtung Richtung Baffin Bay, das ist ja dieses große Seegebiet, in dem das stattfindet, rüberkommt, sich ein bisschen der Kanade Küste annähert, dann hat man die Auswirkung des Eises zu spüren. Das heißt, man hat unglaublich dichten Nebel, teilweise so richtig zähen Seenebel, der auch durch die dickesten Pullover und Socken durchkriecht. Also es ist kalt und man muss dann wirklich hochkonzentriert sein, weil das Eis, so diese Eisschollen im Nebel, sieht man eben nicht sonderlich gut. Deshalb ist dann die Wache teilweise auch verstärkt mit einem zusätzlichen Ausguck und dann ist das Wetter dann oftmals auch nicht schön. Man hat dann also auch durchaus mal stürmische Winde. Also es ist schon eine anspruchsvolle Passage. Also es ist anders, als wenn man jetzt irgendwo im Sommer eine große Überquerung macht irgendwie. Aber dort von Grönland darüber fahren um diese Jahreszeit, das war schon anspruchsvoll und vom Wetter auch nicht so ganz einfach.
Es ist aber Tag und Nacht hell, das heißt, die Eisberge sind auch während der Nachtwache gut zu sehen. Es sei denn, es ist krass neblig.
Ja, das ist eben der Punkt, nicht? Also es verlieren sich ja, man hat keine Konturen, man hat keine Sicht. Man kann Eisberge, kann man eigentlich ganz gut auf dem Radarschirm sehen, die großen Eisberge zumindest. Aber diese Grauler, wie man sagt, diese halb versunkenen Eisbrocken, die ja meist von größeren Eisbergen abgebrochen sind, aber die viele Tonnen schwer sind, die so groß sind wie, was weiß ich, so ein kleiner Omnibus oder sowas, der dann überspült im Wasser treibt und viele Tonnen schwer ist, da darf man natürlich nicht gegenfahren. Und die sieht man extrem schlecht, weil die dann teilweise auch so gläsern dunkel sind und überspült werden von den Wellen. Und wenn man dann so ein diffuses Licht hat und je weiter man nach Süden kommt, desto kürzer werden dann ja auch nachher wieder die Tage, dann hat man schon Schwierigkeiten, die zu sehen. Und da muss man schon sehr, sehr konzentriert sein. Also das Tageslicht hilft natürlich, aber es ist eben nicht so, dass man eine gute Rundumsicht hat, sondern gerade bedingt durch diese Nebelzeiten sehr eingeschränkte Sichtverhältnisse hat.
Wie hört sich das an Bord, wenn ein Holzschiff da unterwegs ist?
Na, ein Holzschiff ist ja wie...
Ah ja, es ist ja halt die Aluschicht aus.
Ja, ne? Aber ein Holzschiff ist ein lebender Organismus. Das ist ja, Holz ist ja nun eben halt aus irgendwo mal aus einem Baum entstanden. Also ein Holzschiff ist aus Bäumen entstanden. Und das merkt man, ein Holzschiff spricht zu dir, nicht? Das macht ja den großen Unterschied zu einem Kunststoffboot oder Stahlboot aus, die auch irgendwie natürlich so ihren Ausdruck haben. Aber ein Holzschiff, das arbeitet, man hört es ächzen und stöhnen. Das heißt nicht, dass es irgendwie jetzt am Limit wäre, aber es arbeitet, es bewegt sich. Es ist wirklich wie ein lebender Organismus. Und ich kenne die Dagmar auch nun so lange, dass ich genau weiß, wann sie sich wohlfühlt und wann nicht. Und wenn man im Eis fährt, dann in dichteren Eisfeldern drin unterwegs ist, dann ist das so laut, dass man sich vorne im Vorschiff also kaum unterhalten kann. Aber das kann das Schiff ab, weil es eben halt auch durch diese Aluminiumschicht draußen das Holz geschützt ist. Und aber trotzdem darf man nicht mit 4-5 Knoten irgendwie gegen so einen Grauler fahren. Also deshalb wird das Schiff nicht kaputt gehen gleich, aber es könnte irgendwie ein Damage entstehen und das macht man natürlich einfach nicht. Also man versucht, das Schiff so behutsam wie möglich da durchzugehen, aber es gibt dann Situationen, das sieht man ja teilweise auch so in Videoaufnahmen, die wir haben, wo man dann einfach sagt, also komm, jetzt müssen wir hier durch. Wenn wir zu zauderlich und zögerlich sind, dann kommen wir nirgendwo an. Also das Eis erfordert es eben auch, dass man schon mal ein bisschen rabiat zur Sache geht und das muss so ein Schiff dann eben auch abkönnen.
Ist das denn ein wohliges Ächzen von Dagmar oder welche Bedingungen liebt sie am meisten? Liebt sie ja besonders?
Also ich glaube, sie liebt am meisten, wenn sie unter Segeln irgendwie bei moderaten Wind, Raumschutz irgendwie unterwegs ist bei einer schönen langen Dünung. Dann arbeitet auch das Rigg. Es knirscht so ein bisschen, aber man merkt so, das ist so ein genussvolles Stöhnen des Schiffes sozusagen. Und dann gibt es aber auch eben halt diese anderen Geräusche im Eis. Und wenn ganz, ganz entscheidend ist es, wir haben ja drüber gesprochen, wenn die Eispressung einsetzen, wenn man merkt, wie plötzlich diese Spannung sich im Schiffskörper aufbaut und ein enormer Druck da ist, den man selbst nicht und das Schiff schon gar nicht irgendwie erleben möchte. Und das sind dann ganz andere Geräusche. Und da weiß man, also nun leidet das Schiff.
Unglaublich, wie du das Schiff fühlst oder wie du die Dagmar fühlst. Wenn du die ganze Zeit so hoch konzentriert sein musst, 17 Tage in Folge, natürlich habt ihr auch Wachwechsel, aber wie ist das für dich? Also bist du dann dauer angespannt oder gehst du das sehr rational an oder
man geht da schon rational ran und ich weiß ja, dass ich wirklich gute Leute im Team habe. Das ist ja nun mal ganz wichtig. Also kein Mensch kann jetzt 17 Tage lang ohne Schlaf irgendwie ein Schiff da konzentriert irgendwie fahren. Also das heißt, du brauchst Schlaf, du musst Schlaf auch finden und wenn ich mich in die Koje lege und es sind normale Verhältnisse, dann kann ich auch gut schlafen, weil ich weiß, dass die Leute an Deck die Sache genauso machen wie ich. Also ich kann mich auf die verlassen, so wie die sich auf mich ja auch verlassen. Und das macht ja eben gerade eine gute Schiffsmannschaft aus. Aber es gibt dann natürlich Situationen, wo ich weiß, es ist irgendwie unsichtig Nebel, es ist Eis unterwegs. Es ist auch die Aufgabe eines Skippers, dann eben nicht in der Koje zu verschwinden, sondern mit an Deck zu sein und sei es einfach nur als zusätzlicher Beobachter. Ich rede den anderen gar nicht rein, was sie nur machen sollen, sondern ich bin einfach präsent. Ich bin dann ansprechbar. Das ist das Entscheidende. Dass man präsent ist, dass man ansprechbar ist, vielleicht mit einer schönen heißen Tasse Kaffee in der Hand irgendwo an der Reling stehen und einfach mitgucken, das gibt der wachhabenden Crew etwas. Mir gibt es auch diese Sicherheit, die Gelassenheit, dass alles irgendwie in aller Ruhe läuft. Es ist ja keine Hektik dann. Es ist ja keiner, der rumschreit oder rumrennt oder sonst was macht, sondern es wird alles eigentlich ruhig abgearbeitet und man kommuniziert in aller Ruhe und man guckt und ergänzt sich dort, wo es erforderlich ist.
Und dann nach 17 Tagen Land in Sicht. Was geht dann in dir vor?
Naja, das deutete sich ja natürlich schon ein bisschen an. Also irgendwann hören die Eisfelder von Labrador auf, dann ist diese sogenannte Belle Isle Strait, wie sie heißt, das ist ja so dieser große Meeresarm, die Verlängerung des St. Lorenz-Stroms, der zwischen dem kanadischen Festland und Neufundland verläuft, wo ja auch große Schiffe fahren und ja, da sind auch immer noch Eisberge unterwegs, die ja ganz weit nach Süden treiben, siehe Titanic, das ist ja auch dieses Gebiet, wo die Titanic damals auf den Eisberg gefahren ist, also, aber das ist nicht mehr jetzt irgendwie dramatisch, weil man die sieht man und die hat man auch auf dem Radar und man macht einen Bogen darum, um nicht mit irgendwelchen Graulern oder so zu kollidieren. Aber dann freut man sich einfach jetzt auf Kanada. Kanada ist für mich ein großartiges Land. Ich liebe Kanada, ich mag die Menschen, ich habe viele Freunde da und ich glaube, es gibt kein anderes Land, in dem ich so viel Zeit verbracht habe, außer in Deutschland natürlich, wie in Kanada.
Das ist ja noch wichtiger als Island. Ich dachte immer, Island wäre bei dir an zweiter Stelle.
Ja, Island auch und Grönland natürlich auch, aber Kanada ist für mich irgendwie so ein, ja, so ein gelobtes Land auch ein bisschen, also ohne das jetzt schön reden zu wollen, aber diese Vielseitigkeit, dieses Riesenland mit den arktischen Regionen, aber dann auch diese Küstenregion. Und was ich eben wirklich noch nicht so kannte und deshalb war ich so gespannt, war die Ostküste Kanadas. Also Neufundland war ich vorher nie gewesen und ich war auch nie in Nova Scotia, Neuschottland gewesen. Ich war mehr an der Westküste oder im Norden oder im Inneren des Landes gewesen, aber nie so sehr an der Ostküste und schon gar nicht auch nicht mit der Dagmar Horn. Und insofern war das für mich eine unheimlich spannende Begegnung jetzt mit Kanada und dann eben aber gerade mit der Ostküste.
Und du warst ja bei dieser Tour auch auf der Route der Wikinger unterwegs, denn die waren auch in Los, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, Los and Meadows?
Los Omedo, eigentlich so auf Quebecois heißt das, glaube ich, also so das französische Kanadisch, das kanadische Französisch, so muss es heißen. Und ja, das ist ja ganz spannend. Also wir sind ja viel der Wikinger-Route gefolgt. Also die waren ja auf Island, nicht? Also Erich der Rote und von Island sind sie dann rüber nach Grönland, an die Westküste gefahren, nach Brattahlid, wo sie dann gesiedelt haben. Wir haben die Ruinen von Brattahlid gefunden und gesehen und besucht und von Brattahlid sind dann welche rübergefahren nach Neufundland und das muss man sich mal vorstellen, mit offenen Booten dort rüber, ohne zu wissen, was sie auf der anderen Seite der Reise erwartete und das ist ja etwas, diese Tollkühnheit der Wikinger, dieser Seefahrer, dass die einfach aufgebrochen sind, ohne zu wissen, was sie auf der anderen Seite erwartet, ob da überhaupt Land ist oder ob man da hinten irgendwie ja über den Tellerrand fällt, nicht? Also so genau wusste man das damals ja alles nicht. Und das war ja vor 1000 Jahren schon. Und also insofern ist das wirklich eine große seemännische Leistung gewesen. Und bis heute ist eben halt die Lance-Ormédeau die einzige, soweit ich das weiß, die einzige dokumentierte Siedlung der Wikinger, die dort eine Zeit lang gelebt haben und dann auch wieder verschwunden sind. Man hat noch Reste von Wikingerreisen ganz oben im Norden Kanadas gefunden, im Alexandra Fjord auf der Ellesmere-Insel. Da haben sie wohl nur kurzfristig gesiedelt irgendwie. Wie sie da hingekommen sind und wieder abgezogen sind, da ist vieles immer noch nicht so richtig erforscht. Aber dass sie da in Neufundland gewesen sind, das ist eine historische Tatsache. Man hat dort die alten Siedlungsreste ausgegraben. Und was die Kanadier gemacht haben, sie haben 1:1 authentisch genau diese Gebäude nachgebaut wieder. Und so, dass man also wirklich nicht nur vor einer Ausgrabungsstätte steht, sondern daneben ist dann eben ein Haus, ein Wohnhaus, wo sie gewohnt haben, genau mit Einrichtungen, mit einem kleinen Kochstelle und Feuer drin und was alles dazugehörte. Also das ist so Geschichte zum Nacherleben. Und das haben die Kanadier, finde ich, wunderbar gestaltet.
Ja, und diese Wikinger-Siedlung, diese einzige Wikinger-Siedlung Amerikas, könnt ihr euch angucken. Es gibt Bilder dazu und noch weitere ausführliche Details in dem Buch, das du, Arvid, zusammen mit Peter Sandmeier geschrieben hast. Nordatlantik, erschienen im Delius Klasing Verlag. Das war die Etappe nach Neufundland. Ihr habt dann auch weitere Stationen gemacht und dann ging es Richtung Nova Scotia. Aber ich glaube, darüber reden wir in der nächsten Podcast-Folge.
Das führen wir weiter fort.
Und dann gibt's weitere Updates von den Expeditionsplanungen, denn im Juni geht es ja wieder los. Und du erzählst, was mit der Dagmar los ist, Arvid.
Das mache ich.
Liebe Grüße, wo auch immer ihr uns zuhört.
Tschüss, tschüss.
Das war Expedition Ocean Change, ein Podcast von Arvid Fuchs und Bärbel Feening, produziert von Bärbel Feening.